Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja und Jetzt, dem Hochzeitspodcast, der euch durch die aufregendste Zeit eures Lebens begleitet. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute begrüße ich meinen allerersten Gast, die Gabi Socher. Gabi, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo, liebe.
es ist echt eine Freude, mit dir diesen ersten Gast zu haben, denn du bist ja die Wedding-Plannerin der ersten Stunde. Erzähl uns einmal ein bisschen was von dir, was du machst, wo du herkommst, wer du bist.
Ja, also es ist mir wirklich eine riesengroße Ehre, dass ich bei dir dein allererster Gast sein darf.
Super.
Und ich war auch die allererste Hochzeitsplanerin.
Ja.
Wirklich, 1999, wie ich begonnen habe, und es war nicht so, dass ich das gesucht habe, sondern es hat mich gefunden. Es ist einfach meine Berufung und die Geschichte erzähle ich dir mal anders, weil die ist länger. Aber damals, 1999, hat es noch keine anderen Hochzeitsplaner gegeben und ich weiß nur so gut, wie ich zur Wirtschaftskammer gegangen bin, da haben sie noch gar nicht richtig gewusst, was sie tun sollen mit mir.
Naja, weil, also, da muss ich schon sagen, das war zu einer Zeit, da haben wir nicht einmal gewusst, wie man Weddingpläne richtig schreibt, oder?
Ganz genau so ist es. Und es war noch vor Google und es war vor ganz am Beginn der Handys, Gott sei Dank. Und ich habe die Mails, also die Briefe, noch mit der Post geschickt. Und man ist zum Recherchieren noch mit dem Auto wohin gefahren, weil es einfach nichts gegeben hat, was du suchen hast können. Und ja, das war schon wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit und man hat damals auch nicht recht gewusst, ob das überhaupt angenommen werden könnte in Österreich, ob man das dann nimmt oder ob man einfach das weiterhin so macht wie bisher. Und war aber dann einfach so, dass sich das relativ schnell entwickelt hat. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nämlich beim Seeschlossort in Gmunden.
Ja, genau. Mhm.
Genau, und da war damals gerade eben der Umstieg auf ein... Also da hat die Gemeinde entschieden, dass sie aus dem Seeschlossort was anderes machen wollen. Ich war beim Bürgermeister, habe gesagt, Herr Bürgermeister, ich habe eine Idee. Und so hat sich das dann entwickelt, dass aus dem Seeschlossort ein Hochzeitsschloss geworden ist.
Genau, das es ja immer noch ist.
Ganz genau, nach wie vor ein sehr, sehr beliebter Ort zum Heiraten. Und ja, es war die Begründung einfach von meiner, ich sag mal, Karriere. Ich nenne es eher Berufung. Ich bin einfach Hochzeitsplanerin. Innen und außen.
Ja, aber es ist schon eine beeindruckende Karriere, die du hinter dich oder die du bewältigt hast, sagen wir mal so. Aber wenn du mir jetzt einfach nur kurz erklärst, nämlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was stellt man sich so unter einer Wedding-Plannerin vor oder was ist das, was die Leute glauben, was es ist, welche Qualitäten braucht man da, welche Fähigkeiten braucht man da, weil mittlerweile gibt es ja auch viele andere, die sich Wedding-Planner nennen. Ja? Mhm. Was macht es aus, eine Wedding-Plannerin zu sein? Was braucht man da?
Ja, es ist einfach deswegen ein so sehr besonderer Beruf, weil man einem eigentlich fremden Paar sehr, sehr nahe kommt in einer sehr besonderen emotionalen Zeit.
Hochemotionale Zeit, ja genau.
Ganz genau. Und man hat eine riesengroße Verantwortung für diesen Hochzeitstag, weil es ist für alle so besonders, fürs Brautpaar, für die ganze Familie. Und du hast eine einzige Chance, das richtig zu machen.
Ja.
Das ist nicht wie bei einem Firmen-Event, wo du sagst, naja, nächstes Mal machen wir das und das besser, sondern das ist ein einziges Mal. Und du kannst... Und es ist einfach so, dass die Leute bis zum Lebensende immer wieder dran denken.
Ja.
Vor allem an das, was nicht so gut funktioniert. Drum, es gibt wirklich eine riesengroße Liste von Fähigkeiten, die man als Hochzeitsplanerinnen braucht. Die Basisfähigkeiten sind natürlich Organisationstalent, Zeitmanagement, Budgetplanung. Du brauchst Hochzeits-Know-how. Du musst einfach wissen, worum es geht. Du musst wissen, was tut sich in der Branche, wen gibt es, was sind die Trends. Für ein Brautpaar, wenn sie eine Hochzeitsplanerin engagiert, ist es einfach total wichtig, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Person zuverlässig ist, sorgfältig ist und das alles wirklich auch mit Herz und Liebe macht und dass sie Erfahrung hat.
Ja, sehr klar. Und dieses, was ist so das größte Missverständnis, was so Paare glauben, was ein Wedding-Planner oder eine Wedding-Plannerin macht oder nicht macht? Was glauben die?
Also ganz vorweg einmal, wir singen nicht, ja. Wir backen nicht und okay. Wir pflücken keine Blumen.
Das ist ja
aber
lustig.
Wir wissen, was die Werte so alles kann.
Okay.
Und das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, dass man dem Brautpaar helfen kann, die Dinge zu finden. Aber wir sind nicht diejenigen, die das alles selber tun.
Ja.
Und
Das ist ja wie bei mir im Unternehmen. Ich bin ja, ich weiß natürlich viele Dinge, aber ich kann ja nicht alles selber machen. Ja? Ich muss nur wissen, wem ich halt manche Aufgaben delegiere, damit derjenige das richtig macht oder damit der Richtige das macht, was ich will. Ja? Und das ist im Grunde bei einer Wedding-Plannerin nichts anderes, dass du den Auftrag kriegst des Brautpaares, dich um die Hochzeit zu kümmern und du weißt, wen hole ich mir da jetzt an die Seite.
Ganz genau. Ich habe dann, das ist immer eine von den Basisfähigkeiten von der Hochzeitsplanerin, dass sie die Menschen, dass sie ein sehr gutes Gefühl haben muss für Menschen.
Ja.
Dass sie wirklich auch zuhören kann und das raushören kann, was die wollen, auch wenn sie es selber vielleicht noch gar nicht so genau wissen. Und dann eben Vorschläge bringt, wie man das am besten umsetzen kann.
Gabi, jetzt hast du uns schon ein paar der Basisfähigkeiten genannt, die eine Weddingplanerin oder ein Weddingplaner haben muss und unbedingt mitbringen muss. Was sind nun Fähigkeiten, die dir ganz besonders wichtig sind oder die eben genau dich ausmachen?
Ja, ich glaube, was für ein Brautpaar sehr hilfreich ist, wenn die Hochzeitsplanerin kreativ ist, Stilbewusstsein hat, neugierig ist immer auf was Neues und auch ein bisschen querdenkt, damit eben nicht so ein Standard 0815-Programm rauskommt. Weil oft glauben Brautpaare, dass, also bei mir ist halt schon manchmal nachgefragt worden, ob ich ein Hochzeitspackage anbiete und das gibt es aber nicht. Sondern es wird wirklich jede Hochzeit wieder mit jedem Brautpaar ganz neu durchgedacht. Was ist denn für die beiden das Richtige? Wie ticken denn die zwei? Woran erkennt man denn, dass man auf deren Hochzeit ist? Es soll ja nicht die 666. Socher-Hochzeit sein, sondern es soll die Hochzeit von der Sabine und vom Ernst sein. Das ist ein Punkt, den ich auch noch sehr wichtig finde. Dann, ich meine, logischerweise Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Stressresistenz.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Ganz ein wichtiger Faktor. Und auch Problemlösungsfähigkeit. Es bringt überhaupt nichts, wenn bei einer Hochzeit irgendwas passiert und dann wird herumgejammert oder gesudert, was nicht alles ist, sondern, aha, es ist was, okay, wir dammen. Ja. Völlig wurscht, wer Schuld hat, völlig wurscht, wie es passiert ist. Es geht nur um das, wie lösen wir das jetzt.
Genau.
Und da aus dem Ganzen dann möglichst kein Trara machen.
Ja, und das nach Möglichkeit auch sehr diplomatisch, oder? Ohne da
ganz genau.
Schuldzuweisungen oder was weiß ich was oder
ganz
Drama
genau.
zu.
Sondern einfach, ja, wir, genau. So geht es jetzt gut weiter und alles ist gut. Diskretion ist ein ganz wichtiger
Punkt.
Ah ja,
genau.
Du hast ja keine Ahnung,
natürlich.
Was ich alles weiß.
Ja. Wir auch, wir wissen auch viel.
Das ist so in dieser Branche.
Wir wissen
jeder
oft vor den Müttern oder Schwiegermüttern, dass da ein Baby unterwegs ist, zum Beispiel. Ja? Ja, oder wir haben natürlich auch Brautpaare, sage jetzt einmal A-Promis, B-Promis, wie auch immer. Das ist ja bei uns auch ganz, ganz wichtig, ja. Steht auch im Dienstvertrag. Ja? Also Diskretion ist das höchste Gut. Ja.
Ja. Ganz genau. Und ja. Das ist ja was, worauf die Brautpaare sich verlassen müssen dürfen.
Unbedingt, genau.
Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit.
Ja.
Was auch ganz wichtig ist für eine Hochzeitsplanerin, ist natürlich Empathie. Sie muss ein Gefühl haben für Menschen, für Situationen. Spüren, was tut denn denen jetzt gut? Man ist Dienstleister als Hochzeitsplanerin. Das ist nicht irgendwer, der da ein bisschen herumsteht und bei Blumen zupft und ein bisschen Prosecco trinkt, sondern es ist wirklich eine Dienstleistung, die man da erbringt. Und das muss man gern tun.
Ja.
Wenn man da nicht die Liebe hat dafür und auch die Geduld und das Verständnis für die Menschen, die da in dieser besonderen Ausnahmesituation sind, dann ist man nicht der Richtige. Man muss Menschen mögen. Das ist wirklich eine ganz Grundvoraussetzung
in der Dienstleistung,
ganz genau.
Natürlich. Ja. Du, jetzt habe ich nur eine andere Frage an dich, Gabi. Wir hören das ja auch immer wieder von nicht nur Brautpaaren, sondern manchmal von Begleitungen, die mit sind. Habe ich vor kurzem jetzt eine junge Frau kennengelernt, die hat dann gesagt, ja, sie ist jetzt Weddingplanerin, weil sie hat jetzt selber voriges Jahr geheiratet und jetzt weiß sie ganz genau, wie das funktioniert. Jetzt hat sie praktisch ihre eigene Hochzeit gemacht und jetzt bietet sie das auch den Brautpaaren an. Genau, du lachst da jetzt, ich habe auch gelacht, aber wie gehst du mit sowas um, wenn die Leute sowas erzählen? Oder anders gefragt, was ist die richtige Ausbildung für eine Weddingplanerin? Weil du bildest ja auch Weddingplanerinnen aus.
Ja, allerdings nur im ganz, ganz kleinen Rahmen, weil ich das nur one-to-one mache.
Ja.
Ich mache das nicht, um da jetzt eine große Akademie auf die Beine zu stellen oder um Geld damit zu verdienen, sondern ich mache das wirklich nur dann, wenn ich sehe, da ist jemand, der das gerne tun würde und der auch die Fähigkeit hat dafür.
Ich das ist da wie ein Herzensprojekt sozusagen.
Ganz genau.
Ja.
Ich mache da zuerst eine Potenzialanalyse, bevor ich es überhaupt annehme als
ja.
Azubi sozusagen. Genau. Und ich freue mich aber, dass du mich fragst, das ist nämlich großartig. In Österreich gibt es, und da sind wir das einzige Land, eine Zertifizierung für Hochzeitsplaner.
Okay.
Ja. Ich bin da im Gremium der österreichischen Hochzeitsplanerinnen. Das ist Austrian Wedding Professionals, nennt sich das.
Okay.
Und wir haben das, ich glaube, mittlerweile schon vor 5 Jahren ins Leben gerufen. Und da kann man sich wirklich, das hört sich ein bisschen komisch an, aber TÜV zertifizieren
ja,
lassen.
Ja, das hört sich nicht komisch an. Das ist die klassische Zertifizierung
genau,
in Österreich.
Ganz
ja.
Genau. Und da gibt es wirklich einen Anforderungskatalog, was man da an Fähigkeiten mitbringen muss. Und auch dann eine Prüfung.
Ja.
Und wenn man die bestanden hat, dann kann man eben Austrian Wedding Professional
sich nennen.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Dann wird man zertifiziert und bekommt dieses Zertifikat verliehen.
Das heißt, das ist natürlich auch für die Brautpaare schon eine Art Gütesiegel, dass jemand, der das hat, der hat zumindest schon ein paar Hochzeiten geplant, der kann schon ein gewisses Grund- und Basiswissen
ganz
vorweisen.
Genau. Und der kennt sich einfach dann auch in rechtlichen Dingen aus, wo es ja auch manchmal nicht unwesentlich ist, dass man da ein bisschen Bescheid weiß.
Ja.
Ob das jetzt, weiß ich nicht, ein Feuerwerk ist oder in der Location irgendwelche speziellen Aktionen oder was auch immer. Also da gibt es schon sehr, sehr vieles, wo es gut ist, wenn man Bescheid weiß. Und ein Brautpaar weiß ja nicht, was es alles nicht weiß.
Genau.
das ist ein
lustiger Satz, aber das ist völlig richtig. Ja? Genau.
Genau, da kommen sie ja dann erst am Hochzeitstag drauf,
ja,
was eigentlich alles gescheiter gewesen wäre. Und das ist eben das, wo die Hochzeitsplanerin, wenn sie sich auskennt, wirklich helfen kann und den Tag einfach schon von vornherein so aufbaut, dass das dann alles gut läuft.
Ja.
Es ist ja so, dass bei einer Hochzeit unglaublich viele Mitarbeiter und Mitwirkende sind. Die ganzen Dienstleister, die da eben vom Brautpaar engagiert werden für die einzelnen Teilbereiche. Und von denen ist jeder Experte auf seinem Gebiet.
Ja, logisch. Ja, ja.
Aber dass diese 25 Teilbereiche dann wirklich ineinander harmonisch übergehen, das funktioniert nicht von selber, weil jeder kümmert sich um seins und jeder hat seinen Anspruch und jeder will sein Ding einfach bestens präsentieren. Und jeder hat auch seine eigenen Befindlichkeiten. Ich kann mich nur so gut erinnern, wir haben einmal ein Gesangsduo gehabt bei einer Hochzeit, die haben am Abend gespielt. Ich war mit dem Brautpaar unterwegs am See nach der kirchlichen Trauung und wir sind dann erst gegen Abend wieder zum Schloss gegangen. Dieses Sängerduo hat gewusst, wo sie zu spielen haben und wo sie dann singen werden. Und das Witzige war, ich bin dann, wie die Hochzeitsgesellschaft eben an Land gegangen ist, gleich vorgesessen zur Location und bin rauf und habe geschaut, ob eh alles passt. Und dann sehe ich, dass sie die zwei mitten auf der Tanzfläche einen Tisch aufgebaut haben, wo sie jetzt essen. Weil sie haben irgendwie nicht rausgefunden, wo sie essen könnten und haben für sich entschieden, so, wir werden aber jetzt essen, weil jetzt kommen die Gäste. Und da haben sie sich dann einen Tisch aufgebaut und haben da mitten auf der Tanzfläche einfach zu zweit gegessen. Das war wirklich eine Diva und auch wirklich eine ganz, ganz eine tolle Sängerin und sie hat, doch, das steht jetzt zu, dass sie da ist.
Ja, schau.
Das sind Dinge, ja, an das denkst du einfach nicht. Und das ist eben der Punkt, um den es da geht. Die Hochzeitsplanerin muss das schaffen, dass aus all diesen Mitwirkenden und Dienstleistern, die da dabei sind, das geht hin bis zum Pfarrer und bis zur Standesbeamtin und den Traurednern und dem ganzen Küchenpersonal, dass sie aus dem ein Team bildet, das Team Hochzeit für diesen einen Tag, die alle das Bestreben haben, dass diese Hochzeit großartig wird.
Ja, das sind 50, 60, 70 Leute manchmal, oder? Wenn man sagt,
ganz
mit einem
genau.
Caterer, mit Servicepersonal, mit
genau.
Abwäschern, mit einem Fahrer, mit, ja, unglaublich. Die Band oft 4, 5 Leute.
Kutschen, dann der Feuerwerker,
genau.
Die Musiker.
Ja, unglaublich. Ja, ja.
Shuttle-Dienst nachher.
Ja, ja.
Das muss alles funktionieren.
Ja,
genau.
Das hat schon
die Torte muss zur richtigen Zeit kommen, damit es nicht gatschig ist und es
genau.
Dann abgeschnitten wird.
Genau.
Das sind so viele Kleinigkeiten. Und wenn das Brautpaar sich am Hochzeitstag selber um das kümmern muss,
ja.
Haben sie nicht viel davon.
Du, und jetzt stell dir nur eine ganz provokante Frage. Weil das ist was, wo wir auch immer wieder angesprochen werden oder wo uns die Leute, uns nämlich jetzt nach unserer Meinung fragen, die sagen, man, wisst ihr was, wir planen eine Hochzeit ohne Kinder. Und wir werden jetzt gerade da fast angegriffen oder wir werden da jetzt fast böse, ja, wir kriegen böse Rückmeldungen, wie wir das noch machen können. Wie stehst denn du dazu? Was sagst du, wenn ein Brautpaar sagt, Frau Socher oder Gabi, weil ihr seid ja wahrscheinlich dann per Du. Ne? Und da wird das Brautpaar, wenn das sagt, du Gabi, wir haben zwei Kinder, meine zwei Kinder möchte ich gern mitnehmen oder unsere zwei Kinder nehmen wir mit. Aber wir wollen keine Kinder auf unserer Hochzeit, weil wir wollen uns darauf konzentrieren, dass unsere Freunde mit uns feiern und das genießen können. Wie gehst du damit um oder wie kann man das machen, dass eben die Leute nicht besser erfahren? Oder gelingt das gar nicht?
Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Man kann das nicht pauschal sagen, wie es funktioniert. Ich habe immer wieder Brautpaare, die das auch so sehen, die einfach gern die coole Party bis in der Früh haben wollen, wo sie wirklich mal mit ihren ganzen Freunden und Familie abfeiern können. Und es ist ja so, dass es ganz viele Eltern gibt, die sagen, großartig, endlich dürfen wir wieder mal eine Lauffahrt gehen, ohne dass uns Kinder beim Essen das Ketchup
aufs Gell schmieren. Ja, genau.
Und die haben selber Freude damit. Aber es gibt natürlich auch Eltern, wo das vielleicht nicht möglich ist, weil sie keine Großeltern haben oder sonst irgendwen in der Umgebung, wo sie die Kinder abstellen können sozusagen oder wo die Kinder nur so kleine sind. Wenn die Kinder nur so ganz, ganz kleine Babys sind, ich meine, dann geht es eh nicht
anders.
Dann ist es
ja,
einfach
dann
so.
Ist das so.
Und damit leben auch die Brautpaare im Normalfall wirklich ohne Probleme. Kinder können bei einer Hochzeit wirklich eine Bereicherung sein. Kinder können aber wirklich auch ein Fest töten. Und zwar nur dann, wenn sich keiner darum kümmert. Weil sobald man nämlich, das ist eben die Alternative zu Fest ohne Kinder, ist die Alternative auch ein Fest für die Kinder zu machen. Dass sie vielleicht sogar einen eigenen Bereich haben, wo dann eine Nanny ist, die sich um die Kinder kümmert, die die Kinder bespaßt. Weil Kinder sind großartig. Aber sie sind an einem Hochzeitstag nicht einfach Hochzeitskinder, die sie nicht rühren und irgendwo 5 Stunden am Tisch sitzen, das interessiert es genau gar nicht. Die sind noch 10 Minuten unterwegs. Und wenn das Fest großartig sein soll, trotz Kindern, sage ich jetzt einmal provokant, dann ist es einfach wichtig, dass man denen auch was anbietet, mit dem sie sich beschäftigen können. Und dann wird alles wunderbar sein. Ich habe schon Feste gehabt, da haben wir ein eigenes Zirkuszelt für die Kinder aufgebaut.
Ja, das ist eine mega Idee. Großartig.
Da waren 70 Erwachsene und 30 Kinder.
Ja,
und die wollten die Kinder dabei haben. Und dann haben sie gesagt, und für die machen wir ein eigenes Ding. Und die haben ihr eigenes Essen dort gekriegt. Und da war wer da, der hat die eben betreut. Und nun nenne ich es dazu, damit die Kleinen auch nicht aufs Klo gehen müssen und so. Und es war großartig. Und es war wirklich eines der tollsten Feste. Und ich kann mich erinnern, vor Jahren haben wir das auch mal gehabt. Da waren 40 Erwachsene und 25 Kinder. Und die Brautleute haben damals zu mir gesagt, ja, um 7 gehen wir nicht alle haben, weil da ist das Fest gar, weil die haben alle kleine Kinder. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn wir das ein bisschen so machen und ein bisschen so machen. Und es war so, dass die alle bis um 11:15 da waren, alle, mit den ganz kleinen Kindern, weil es einfach so ein Spaß war. Und das haben dann einfach alle miteinander gespielt. Aber da geht es eben darum, man muss sich anschauen, welches Fest will das Brautpaar. Und ich glaube, das Brautpaar darf schon so egoistisch sein, dass sie selber den Stil der Hochzeit vorgeben.
Ich bin so froh, dass du das jetzt sagst, weil genau das wollte ich jetzt auch gerade ansprechen. Und das sage ich auch immer zu unseren Brautpaaren. Das beginnt ja schon beim Termin ausmachen, bei uns fürs Brautkleid aussuchen, dass ich zur Braut sage, einfach egoistisch sein, wenn eine andere Freundin sagt, sie hat an dem Tag einen Friseurtermin, dann soll sie zum Friseur gehen. Dann geht wer anderer Brautkleid aussuchen mit, wenn der Friseur so viel wichtiger ist. Man darf ruhig egoistisch sein und sagen, so, ich habe aber an dem Freitag den 27. irgendwas gebucht, da habe ich Zeit, wenn du Zeit hast, gehst mit und wenn nicht, dann nicht. Oder auch zu sagen, ich nehme nur 3 Begleitpersonen mit. Ja, da beginnt es schon. Und da merke ich schon, dass jetzt immer mehr Bräute sich das auch wirklich trauen. Und diejenigen, die dann nur ein bisschen unsicher sind, denen sage ich dann immer, mein Gott, dann sagst du einfach, die Christine Röhlinger von Hänsel und Gretel hat gesagt, das ist so ein Basic, dass das nur so und so geht. Ja, und
das
dass
ist man, erlaubt
genau,
das nicht.
Genau, die erlaubt das nicht. Sag ich, red dich ruhig auf mich aus. Ja. Ich halte das aus. Ja. Also merkst du das auch, dass die Brautpaare schon bewusster auf das schauen, was sie selber wollen und sich das auch mittlerweile trauen.
Ja, absolut. Und ich finde, es ist auch legitim, weil es ist ihr Tag.
Genau.
Sie geben das Geld aus.
Ganz richtig.
Und sie laden ein.
Ja.
Und man muss die Einladung ja nicht annehmen, wenn man nicht, wenn es einem wirklich nicht entspricht und wenn man das so nicht haben möchte oder kann. Und wie gesagt, das mit den Kindern, manche sind wirklich super froh, wenn es endlich wieder mal auf eine richtige Party geht dürfen und feiern bis in der Nacht. Es ist halt auch wichtig, dass man es gut formuliert. Und die Brautpaare kennen ja ihre Hochzeitsgäste. Die wissen ja ganz genau, wer wie tickt.
Ja, meistens schon, das stimmt.
Genau.
Ja.
Und wenn man das dann charmant formuliert und man kann denen ja auch irgendwie Anregung geben, zum Beispiel, dass sie Kinderbetreuung, dass sie Kinderbetreuung finden.
Ja. Ja, du, und was mir jetzt bei dem, da jetzt zu dem Thema auch noch einfällt, ist jetzt, weil du gerade gesagt hast, eben großes Fest und eben dauert lang oder dauert länger. Wir hören auch von unseren Kunden oder von unseren Gästen, von den Hochzeitsgästen sehr oft, die sagen nicht mal, ich bin eingeladen auf eine Hochzeit, ich darf da hingehen, sondern die sagen mal, ich muss jetzt auf eine Hochzeit gehen und die dauert 3 Tage, ich muss da jetzt ein Hotel buchen und so weiter. Das ist etwas, wo wir merken, dass da die Hochzeitsgäste manchmal ein bisschen überfordert sind mit den Anforderungen des Brautpaares oder mit den Wünschen der Brautpaare. Was ist dein Tipp an die Brautpaare, dass die da einen Weg finden, wo sie ihr Fest so feiern können, wie es wollen, und auf der anderen Seite die Gäste auch so mit ins Boot nehmen, dass die können, aber nicht müssen. Mhm. Wie findet man da so einen schönen Mittelweg? Weil die Anforderung mancher Bräute oder Brautpaare ist schon die 2-Tagesfest, 3-Tagesfest, das erste Fest in Trocht, dann die Abendveranstaltung, dann mit Party, am nächsten Tag nur ein Brunch, 3 Outfits, 2 Übernachtungen irgendwo, ja, wenn die in Wien wohnen, eben bei euch am Traunsee, sagt zum Beispiel. Was rätst du da den Brautpaaren, wie gehst du mit dem um?
Da kommt es natürlich wieder darauf an, in welcher Gesellschaftsschicht sich das Ganze bewegt.
Sowieso.
Ja. Wenn jetzt das Brautpaar und die Hochzeitsgäste in derselben Gesellschaftsschicht, sage ich mal, sind, so vom Einkommen her meine ich jetzt, dann wird das ja kein Thema sein.
Ist das kein Thema.
Weil
das
dann leisten sie die Leute das gern, dann freuen sie die, wenn sie das zu dem tollen Fest eingeladen sind.
Genau.
Und dann ist alles gut. Wenn es aber so ist, dass das Brautpaar außergewöhnliche Einkommensschicht hat und alle anderen können sich das eher schwer oder nur eher schlecht leisten, dann wird es natürlich schwierig. Und ich habe auch wirklich schon manchmal Brautpaare gehabt, die selber sehr gut situiert waren, aber ein Teil der Familie aus nicht so gut situierter Gesellschaftsschicht
gekommen sind. Ja, oder sind Studenten dabei oder einfach nur Schüler oder Leute, die halt einfach auch vielleicht nur kein eigenes Einkommen haben. Ja?
Ganz genau. Und da haben sie dann einfach gesagt, okay, die laden wir ein.
Mhm.
Da zahlen wir dann auch die Zimmer. Weil das ist uns wichtig, dass die kommen.
Ja.
Ist natürlich ein wunderschönes Geschenk. Ich meine, es ist nicht sehr oft, dass für alle die Zimmer bezahlt werden.
Ja, okay.
Hatte ich auch schon.
Mhm.
Aber meistens ist es schon so, dass eben gerade, wie du sagst, die jungen Leute dann eingeladen werden.
Mhm.
Auch zur Nacht.
Du, und was merkst du so, was bringen die Gäste jetzt so an Geschenken mit? Hast du da irgendeine Erfahrung? Oder sagen die Brautpaare zu dir, Gabi, weißt du was, jetzt kostet uns die Person so und so viel, was können wir denn da als Geschenk erwarten? Hast du da Erfahrungen, die du da gern mit uns teilst?
Gefragt werde ich immer wieder.
Ja, das denke ich mir.
Aber ich schaue natürlich nicht in die Kuverts.
Ja.
Also ich habe da keinen ganz genauen, keine genauen Erfahrungswerte, wie das so ist. Ich glaube, es kommt auch wieder ein bisschen darauf an, zu welcher Hochzeit man eingeladen ist. Und es immer sehr luxuriöse Hochzeit ist, dann wird auch die Gabe höher sein.
Natürlich,
weil
ja,
die
ja.
Menschen das schon immer ein bisschen auf das abstimmen. Und wenn das jetzt eine schlichte Hochzeit in einem Gasthaus ist,
ja, wird es anders sein. Genau.
Wird es ein bisschen anders sein.
Ja.
Und wieder hängt natürlich auch von der Einkommensschicht der Hochzeitsgäste ab. Ja, also zwei will ich da jetzt eher nicht sagen, weil es einfach zu unterschiedlich ist.
Du, und wie oft wirst du gefragt, ob du mitgehst, das Brautkleid auszusuchen?
das kommt, ich sage so ein, zwei Mal in 5 Jahren vor.
Mhm. War das früher öfter?
War früher eigentlich öfter, ja.
Weil ich kann mich erinnern, früher war es da wirklich oft bei uns, mit einer Braut. Ja.
Ganz genau. Aber das ist einfach vielleicht auch dem geschuldet, weil meine Brautpaare doch oft von weiter her sind.
Genau.
Eben das jetzt so Usus geworden ist, dass man die Bridesmaids mitnimmt und ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel Zeit habe, ja. Mich da gar nicht mehr so anbiete.
Ja, und zum Thema Bridesmaids, wie stehst du dazu? Wie ist da der Trend bei den Hochzeiten aktuell? Gibt es da überall gleich angezogene Bridesmaids oder sind die alle unterschiedlich? Oder wie wichtig ist den Brautpaaren überhaupt so die Brautjungfer und der Bräutigambegleiter?
Also ich glaube, die richtige Zurbraut und der Zurbräutigam, das ist schon heutzutage genauso wichtig. Oft sind das eh gleich die Trauzeugen. Gibt natürlich ganz viele junge Brautpaare, die das lieben, im großen Freundeskreis zu heiraten und da auch wirklich, ich habe glaube ich einmal 12 Bridesmaids gehabt.
Ja, das ist schon viel, ja.
Der Trend, dass sie total gleich angezogen sind, der ist nicht mehr so, sondern es ist wirklich so, dass man eher schaut, dass man in einem Farbschema bleibt für genau. Die Bridesmaids, damit das einfach gut zusammenpasst. Aber die Stile der Kleider dürfen unterschiedlich sein, damit es einfach zur Figur passt und zur Person passt. Und das schaut dann trotzdem großartig aus. Und wenn die Farben einfach so ein bisschen changieren in dem Farbschema, das eben zur Hochzeit gehört, dann schaut das ganz, ganz toll aus auf den Fotos. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Mädels heutzutage so viele Bridesmaids haben, weil das einfach super lustig ist, auch schon beim Getting Ready, gemeinsam die Kleidel aussuchen zu gehen und dann am Hochzeitstag einfach Spaß zu haben mit den Fotos auch.
Ja. Und wenn ich jetzt biete ich zum Beispiel eine Braut mit meinem Bräutigam, wie finde ich die richtige Wedding-Plannerin? Woher weiß ich, dass du für mich die richtige Person bist?
Da muss man sich als erstes mal selber klar sein, was man eigentlich will. Wofür braucht man, wo möchte man Unterstützung, wo braucht man Hilfe und ob das jetzt zum Beispiel eben wirklich bei der Ablaufplanung ist oder ob das eher mehr im kreativen Bereich ist für Dekoration, Papeterie und all diese Dinge oder ob es in erster Linie für den Hochzeitstag selber ist, wo man Hilfe braucht. Und wenn einem das bewusst ist, dann kann man auch gut mit der Hochzeitsplanerin oder mit dem Hochzeitsplaner darüber reden, was man selber für Vorstellungen hat und dann muss man einfach auch wieder mit sehr viel Gefühl darauf achten, versteht mich der oder die?
Ja.
Nimmt die das an oder hat die einfach ihr Schema F, nachdem sie Hochzeiten plant und macht und tut? Oder geht sie wirklich auf meine Vorstellungen ein? Und was habe ich für ein Gefühl von der Umsetzung? Das ist einfach das Schwierige, weil es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Hochzeitsplaner mittlerweile und die haben manchmal großartige Websites. Die sind so wunderschön, dass ich mich fast niederknies vor lauter Begeisterung. Und ich weiß aber dann, was dahinter steht.
Ja.
Weil die Website, die machst du mit einem tollen Webmaster, mit Style-Shoot-Fotos, wo einfach die Dinge alle perfekt sind. Und was aber am Hochzeitstag dann tatsächlich funktioniert oder nicht, das wissen die oft noch gar nicht. Und das ist einfach der Punkt.
Waren noch nie dabei meistens. Ja.
Sehr oft, ganz genau. Und das ist einfach der Punkt, dass das Brautpaar jemanden braucht, der ihnen Sicherheit gibt.
Genau.
Dass das auch alles funktionieren kann, sondern nicht jemanden, der einfach sagt, ja, das machen wir schon und das geht an und das geht an und das dann auch noch dazu, sondern der wirklich das alles auf den Punkt bringt und das dann auch die ganzen Hintergründe kennt, wie die Abläufe sind.
Na, und der auch weiß, wenn du sagst, das und das und das tun wir noch dazu, der auch weiß, was ist umsetzbar, was ist machbar, was geht sich aus, womit überfordere ich die Gäste auf der Hochzeit oder auch das Brautpaar und was ist authentisch fürs Brautpaar.
So ist es.
Ja?
Ganz genau.
Ja, das ist genau. Aber was mich schon noch interessiert, wenn du sagst, du hast eben 99 begonnen, wie waren denn da so die ersten Schritte? Weil wir haben jetzt in einer vorigen Podcast-Folge eben auch darüber geredet, dass sich die Hochzeiten natürlich massiv verändert haben. Das ist ja von der klassischen Familienfeier oder vom klassischen Familienfest, Standesamt, Kirche, Kirchenwirt, Alleinunterhalter, Schnitzel, Hochzeitstorte, Tanzen, heimgehen. Ja, hat sich das ja gewandelt zu einem Mega-Event, das ja manchmal über 2 oder 3 Tage geht. Wie siehst du das? Wie hat sich da für dich deine Arbeit verändert?
Das ist wirklich ein ganz guter Punkt, weil der hat sich extrem verändert. Früher, eben so 99, 200 vor 600 Hochzeiten ungefähr. Ja.
600 Hochzeiten?
Über 600 Hochzeiten habe ich schon gemacht. Damals war es wirklich meine Mission, die Brautpaare zu ermutigen, das Fest doch ein bisschen anders zu machen, wie man es macht.
Genau.
Eben genauso, wie es das du beschrieben hast. Kirchen wird Brautstellen zoffen. Und einfach auch das wirklich ein bisschen auf ihre Persönlichkeit abzustimmen. Es gibt Frühaufsteher, die stecken voll gern um 5 in der Früh auf und lassen sich da schon schminken, aber es gibt einfach auch Leute, die haben das nicht so wahnsinnig gern.
Ja.
Und da kann man ja den Tag einfach ganz anders anlegen, weil damals war es einfach nur so, man macht eine Hochzeit, weil man heiraten muss, mehr oder weniger vielleicht sogar.
Ja.
Und weil man es halt tut. Und jetzt ist es aber so, dass die Menschen heiraten, weil sie das wollen.
Wollen, ja.
Man muss gar nicht, sondern man will es. Es ist wirklich ein ganz bewusster Schritt und eine ganz bewusste Entscheidung. Und die Hochzeit, die wird auch sehr viel bewusster mittlerweile gestaltet.
Ja. Was sagst du den Paaren, die meinen, sie können sich keinen Weddingplaner leisten?
Ja, mein Gedanke ist einfach so, sie investieren in der Hochzeit wahnsinnig viel Zeit, Energie, Kreativität, Nerven und natürlich auch Geld.
Und Liebe.
Ja, ganz genau. Herzblut.
Herzblut, sage ich, genau.
Und die ganze Vorbereitungszeit, wenn man da Unterstützung hat von jemandem, der sich wirklich gut auskennt, da erspart man sich schon mal wahnsinnig viel. Und auf der anderen Seite ist es dann vor allem eben auch der Hochzeitstag. Wenn man da selber derjenige ist, der alles umsetzen muss, der Ansprechpartner ist für jeden einzelnen Dienstleister. Und ich habe Hochzeiten, da sind 25, 30 Beteiligte, Mitwirkende bei der Hochzeit, dann kann das Brautpaar einfach den Kopf nicht richtig ausschalten. Die können sich nicht konzentrieren auf ihr Fest.
Weil du das gerade sagst, das hören wir auch immer von speziell Bräuten, die uns manchmal sagen, ich sage ihnen, ich bin jetzt schon richtig froh, wenn die Hochzeit vorbei ist, weil ich habe den Kopf schon so voll, ich weiß schon
genau
gar nicht mehr.
So ist es.
Ja, aber ich meine, wo ich sage, hey, hallo, es ist ja das Schönste, eines der schönsten Feste, und wenn ich, bevor ich es noch gefeiert habe, das Fest, schon froh bin, wenn es vorbei ist, weil ich selber mir schon so einen Stress im Kopf mache,
ganz genau,
dann frage ich mich, warum gebe ich das nicht ab an einen Profi?
Ja, das ist genau der Punkt, und das ist den Hochzeitspaaren einfach nicht bewusst, wie viel Nutzen ihnen das dann bringt, ja, am Hochzeitstag, weil wenn sie das immer selber machen müssen, dann haben sie permanent den Stress, sie kommen nicht in die Emotion,
ja,
weil es einfach die ganze Zeit gefordert sind, weil permanent irgendwer irgendwas will. Jeder Dienstleister tut sein Bestes, aber trotzdem braucht er Anweisungen.
Kommen Fragen, sehr klar.
Und ich bin bei der Hochzeit einfach sozusagen der Regisseur und gebe den Einsatz und sage so, und jetzt das und jetzt das, und ich weiß genau, was das Brautpaar will.
Ja.
Und wenn sie das eben nicht investieren in einen Hochzeitsplaner, dann ist einfach schade um das ganze Geld.
Ja.
Weil die beiden denken immer wieder an ihren Hochzeitstag zurück. Für alle anderen Hochzeitsgäste ist es ein Fest, zu dem sie eingeladen sind. Wunderbar.
Ganz richtig, ja.
Aber die zwei denken jeden Hochzeitstag wieder an ihr Fest zurück und sagen dann, mein Gott, hätte man doch diese 3.000, 4.000, weiß ich nicht, 5.000 Euro investiert.
Aber
und dann
in
hätte
Wahrheit,
man wirklich,
wenn du das so sagst,
Fest,
denke ich mir, das rechnen sie ja. Du amortisierst die ja praktisch. Also, weil wenn ich mir denke, was die Zeit des Brautpaares kostet, würde man das aufrechnen.
Mhm.
Ja? Im Gegensatz zu dem, was dein Honorar dann ist oder das Honorar eines Wedding-Planners ist, dann steht das ja meistens in keiner Relation, oder? Dann
absolut.
Ist es doch.
Absolut.
Genau.
Ihr Brautpaare, die haben, wie ich das erzählt habe, eben 1,5 Jahre recherchiert gemacht und dann und sind nicht auf einen Punkt gekommen, weil einfach das alles noch nicht stimmig war. Und diese Nerven, die sie sich da ersparen, das ist einfach schon ein riesengroßer Bonus, den man sich damit erkauft sozusagen.
Ja, und ich denke schon auch, dass das auch für die Beziehung was macht. Ja, wenn man da jetzt, wie du sagst, 1,5 Jahre lang sich da in den Haaren liegt und umeinander rauft, was man da jetzt machen soll, wo man vielleicht gemeinsam nicht auf einen grünen Zweig kommt. Mhm. Da, wenn wir gerade eben da vom Stress und von dem sprechen, was ist denn so dein Rat an ein Brautpaar, dass die eine Hochzeit eben stressfrei planen können oder stressfrei genießen können?
Natürlich ist die gute Planung ein ganz wesentlicher Punkt. Dass man alles gut vorbereitet, dass man Menschen hat, denen man das wirklich auch übergibt, dass die dann am Hochzeitstag dafür sorgen, dass das alles funktioniert.
Genau. Ich denke ja, du wirst ja auch eine Art, sagen wir mal, Mischvariante anbieten, wo du sagst, liebes Brautpaar, ich kümmere mich um, weiß ich nicht, Location, den Sänger oder eben auch die Dekoration und die Papeterie. Wenn das Brautpaar sagt, Floristin habe ich eine an der Hand, weil das ist die Schwester von meiner Mutter oder. Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht so eine Kombination aus Wedding Planner, du bist für gewisse Bereiche verantwortlich und gewisse Bereiche bleiben beim Brautpaar? Oder muss man das immer das Full Package kaufen?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Es ist einfach so, wenn ich nicht für. Ich persönlich, es gibt Hochzeitsplaner, die machen das sehr wohl, dass sie nur Teilbereiche übernehmen. Ich persönlich, für mich ist es einfach schon so, dass ich sage, ich muss die Fäden in der Hand haben.
Also ganz oder gar nicht, ja? Weil geht ja auch eine gewisse Verantwortung. Natürlich. Letztendlich kommt ja alles, fällt ja alles auf dich zurück.
Ganz genau.
Oder?
Ich kann natürlich beratend sehr viel für Teilbereiche machen, das geht schon. Aber wenn ich selber am Hochzeitstag dabei sein soll, dann muss das einfach so sein, dass ich wirklich alle Fäden in der Hand habe. Weil es hilft mir überhaupt nichts, wenn dann am Hochzeitstag irgendein Dienstleister kommt, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie ist denn der Anzug, wie schaut denn das aus?
Ah, ja, genau.
Wie funktioniert denn das? Ich bin zwar nicht verantwortlich, aber ich stehe dann da mit der Geschichte.
Ja, du hast dann
beide. Wie soll ich dann? Da kann ich dann nicht mehr reagieren. Also das heißt, ja, man muss dann schon da doch sehr übergreifend denken, wenn man die Verantwortung übernimmt dafür.
Gabi, wir haben jetzt auch über Do-it-yourself-Hochzeiten gesprochen. Mhm. Was bietest du da jetzt speziell an, um da mitzumischen?
Ich bin eben draufgekommen, dass es für Brautpaare sehr, sehr, sehr hilfreich ist, wenn sie mein Know-how in geballter Form mitkriegen. Und ich nenne das einen Sag-Ja-Hochzeits-Workshop, den man eben bei mir buchen kann. Und da setze ich mich mit dem Brautpaar zusammen, ich sage mal 3 bis 5 Stunden, 3 bis 4, wenn auf 4 Stunden ist man fertig.
Mit einem Brautpaar oder sind es mehrere?
Wie nur mit einem Brautpaar. Okay. Ganz genau. Mhm. Und die erzählen mir von ihren Vorstellungen, von ihren Wünschen, was sie gern hätten, was sie schon so ungefähr geplant haben. Und dann gehe ich das mit ihnen durch. Und zwar wirklich bis ins Detail. Wir denken den ganzen Tagesablauf durch. Wir denken noch über, welche Dienstleister könnten die richtigen sein für sie. Wir schauen uns natürlich das Hochzeitsbudget an.
Ja.
Weil das ist ja einer der Punkte, der am Anfang für die Brautpaare oft überhaupt nicht abzuschätzen ist, was da eigentlich alles tatsächlich auf sie zukommt.
Ja, da sind denn viele Brautpaare schon sehr unbedarft, was das anbelangt.
Ganz genau. Und es gibt einfach so viele. Es gibt einfach Must-Haves, die man hat, und es gibt unglaublich viele Nice-to-Haves, die man, wenn man sie es leisten mag, dann gern dazu nehmen kann, aber nicht zwingend muss. Und das ist einfach was, wo ich mit meiner Erfahrung den Brautpaaren in ganz kurzer Zeit unglaublich viel mitgeben kann.
Was kostet so ein Workshop?
Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie lang sie es möchten. Wenn es jetzt wirklich von A bis Z mit der Planung sein soll, dann ist es ab 600 Euro. Mhm. Und wenn die Location-Recherche dabei sein soll, dann ist es bei 960 Euro. Es gibt da die Kombi, dass man sagt, wir möchten einen Workshop mal zum Start und dann hinterher einen Profi-Check noch kurz vor der Hochzeit.
Super Idee, das machst du auch.
Das mache ich auch. Und
großartig.
Das ist einfach auch wieder so hilfreich für sie, weil dann hat man am Anfang mal, kriegen sie alles mit, damit sie sich selber planen können, damit sie das Ganze mal aufstellen und so, ich sag mal, einen Monat oder 6 Wochen vor der Hochzeit treffen wir uns dann noch einmal und da soll dann möglichst auch ihr guter Geist schon dabei sein, der dann eben auch am Hochzeitstag das für die beiden alles umsetzt und der kriegt dann bei diesem Profi-Check nur mal eine ganz, ganz lange Liste, an was er alles denken soll, was er nicht vergessen darf. Weil das Brautpaar selber kann ja denjenigen, wenn das wer ist, der es eben nicht professionell macht, nur bitten und sagen, geh, kannst du vielleicht.
Ja.
Und ich kann aber einfach aus der Perspektive der Expertin sagen, das ist wichtig, merkt er das, schreibt er das auf. Um die Uhrzeit musst du schauen, dass das und das und das passiert. Dass bei der Agape wirklich die Tische bis bodenlang eingedeckt sind, weil das schaut einfach immer so furchtbar aus, wenn es da drunter die ganzen Schachteln sind.
Genau, oh, ganz
das
genau.
Hört überhaupt nicht aus, oder wenn das schief hängt. Und das sind Sachen, das merken die Leute am Hochzeitstag
aber auf
kaum.
Die Fotos siehst du es dann.
Und auf die Fotos kriegst du die Krise. Genau. Und die bleibt bis ans Lebensende, diese Krise, weil die Fotos siehst du immer wieder. Und wenn ich sowas sehe, da stellt es mir Tor.
Nein, das stimmt.
Und das ist eben ein Ding mit diesem Hochzeitsworkshop, das den Brautpaaren wirklich unglaublich hilft, weil sie in 2-3 Stunden das geballte Know-how mitkriegen, was ich
super Idee.
Zur Verfügung
habe. Großartig. ja, du warst immer schon innovativ und hast da immer super Ideen.
Danke dir.
Du, und wie oft passiert es, dass bei einer Hochzeit irgendwelche unerwarteten Geschichten auftreten? Wie gehst du dann mit solchen unerwarteten Sachen um?
Das passiert natürlich immer wieder. Und das Wichtigste ist, dass man einfach ruhig bleibt, locker bleibt, schaut, dass das eigentlich, wenn es wirklich ein bisschen unangenehm ist, möglichst nimmt. Mitkriegt, ja. Dass das alles im Hintergrund geregelt wird. Und so, aber solange es kein, ich sag mal, medizinischer Notfall ist, ist das alles nicht so tragisch. Das ist alles zum Hinkriegen. Ich habe da schon Sachen erlebt.
Ja, was war denn so zum Beispiel eine besonders skurrile oder eine besonders lustige Situation, die du bei einer Hochzeit erlebt hast? Dass du, kannst du ja ein Buch schreiben wahrscheinlich.
Mit Sicherheit. Also ich erinnere mich noch sehr gut, weil wir da eben in einem Brautsalon sind. Einmal habe ich wirklich eine traumhaft schöne Braut gehabt. Die hat ein Kleid gehabt, das war funkelnd und riesengroß und wunderschön. Und ihr Papa wollte sie dann natürlich aus dem Schloss Traunsee heraus zum Altar führen und ist dann draufgekommen, dass er sein Sakko im Auto vergessen hat, das aber nicht mehr da war. Und er ist im rosaroten Kurzarmhemd mit sehr behaarten Unterarmen von mir gestanden. Das war wirklich ein Blick für Götter. Und daneben seine wunderschöne Braut und so wird er jetzt die Braut zum Altar führen. Und ich habe gesagt, Sakko, nicht da. Gut, okay, was machen wir? Ich habe mir dann angeschaut, seine Statur, und habe dann bei den Musikern gefunden, der ähnliche Statur gehabt hat.
Hast du den nix aus?
Ich habe gesagt, bitte gib mir deinen Sakko. Und der hat nur dazu einen wunderschönen Gehrock gehabt. Da habe ich dann Papi reingestopft.
Cool.
Und dann sind die zwei wunderschön zum Altar marschiert.
Und ich bin sicher, dass es niemandem aufgefallen ist, oder? Das hat keiner bemerkt, oder?
Hat keiner mitgekriegt.
Sehr klar.
Und der Gehrock war schöner als sein eigener Anzug.
Du, wenn wir da jetzt schon bei diesen lustigen Geschichten sind, was gibt es denn eigentlich so ungewöhnliche Anfragen? Was war denn so die ungewöhnlichste Anfrage, die du von einem Brautpaar jemals bekommen hast?
Ja, da habe ich schon wahnsinnig viel erlebt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor Jahren war es zum Beispiel, also ungewöhnliche Anfrage, warte mal. Da war einmal ein Bräutigam, der hat mich im Frühling angerufen, er will am 6.6. heiraten. Ich soll ihm bitte helfen, die Hochzeit zu organisieren. Sage ich, wunderbar, gerne, was machen wir denn? Und dann hat er mir erklärt, ja, also Ansprechpartner für die Hochzeit ist nur er. Ich soll die Hochzeit mit ihm ganz allein organisieren. Alles vorbereiten, inklusive Brautkleid, weil die Braut weiß nichts davon.
Ah.
Die lockt er dann am 6.6. mit einer Ausrede zum Seeschlossort. Sollte wieder im Seeschlossort stattfinden. Und da sind dann die ganzen Freunde versammelt, dann macht er ihren Antrag und dann will er es gleich dort vor Ort heiraten.
Okay. Hat der gute Mann bedacht, dass die Braut vielleicht Nein sagen könnte? Oder was, wie ist das ausgegangen?
Also, von dem ist man überhaupt nicht ausgegangen. Aber einfach auch, dass er der Braut die ganze Vorbereitungszeit nimmt. Die wäre nicht geschminkt gewesen. Die wäre nicht frisiert gewesen. Die wäre in der Jeans dahergekommen, weil ja, gehen wir halt ins Seeschlossort. Und da soll es dann sofort ins Brautkleid steigen. Ich muss gestehen, ich habe den Auftrag damals dankend abgelehnt. Und ich glaube auch nicht, dass er das dann wirklich durchgezogen hat.
Mhm. Spannend.
Was auch noch spannend war, war einmal eine wirkliche Herausforderung. Spalier nach der Trauung Kirche raus mit 120 Gästen. Und da sollte jeder einen lebendigen Schmetterling in der Hand haben, die dann alle losfliegen.
Oh!
Das war vor sicher 15 Jahre einmal so ein Hype und das Brautpaar hat sich das eben gewünscht und ich bin natürlich immer neugierig auf Herausforderungen und habe gleich gesagt, ja okay, kriegen wir irgendwie hin. Aber das war wirklich eine Challenge.
Ein lebendiger Schmetterling, darf man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr, oder?
Also ich weiß es nicht, aber damals hat es da wirklich eine Firma gegeben, die hat diese Schmetterlinge gekühlt in kleinen Boxen.
Echt, weil es überhaupt noch nicht gehört.
Mhm. Sehr spannend. Und ich bin fast gestorben vorher, weil wenn diese Schmetterlinge alle tot in dem Schachtel drinnen sind, was tue ich da?
Gottes Willen.
Weil die muss ich dann zur richtigen Zeit auf die richtige Betriebstemperatur bringen, damit es dann wach sind.
Nein, um Gottes Willen.
Ich kann nur sagen, es war unglaublich, es hat so toll ausgeschaut, aber ich mache es nie wieder.
Ja, da weißt du, das ist eben etwas, wo man sagt, aus Erfahrung lernt man dann und dann, man muss auch nicht alles machen.
Also nein, muss auch nicht unbedingt sein. Da lernt man das wirklich, ganz genau.
Du, Gabi, jetzt habe ich nur ein paar Fragen und zwar zum Thema Tipps. Wenn du jetzt so einfach Top-Tipps für angehende Brautpaare hergibst, sag jetzt einfach einmal, was sind die drei häufigsten Fehler, die die Paare bei einer Planung machen und wie kann man die vermeiden?
Also wenn ich jetzt einfach nur an den Hochzeitstag denke, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es immer genug zum Essen und zum Trinken gibt für die Hochzeitsgäste.
Das ist wichtig.
Das ist wirklich, wirklich wichtig.
Da kann
wichtig.
Ich dir nur beipflichten. Das ist wirklich wichtig, weil nichts bläder auf einer Hochzeit, wenn du am Trockenen sitzt oder wenn es heiß ist und es ist keiner da, der dir irgendwas zum Trinken oder zum Essen bringt.
Ganz
ja,
genau,
richtig.
Ganz genau. Und was ich einfach auch überhaupt nicht gut finde, ist diese lange ausgedehnte Agape, wo das Brautpaar dann 2 Stunden weg ist zum Fotografieren und die Gäste sind irgendwo abgestellt. Es gibt keine Schirme, es gibt keine Sitzgelegenheiten, eben nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Das, finde ich, geht einfach gar nicht. Das ist für mich ein richtiges No-Go, weil gerade heutzutage, es hat jeder so viel zu tun. Und die Hochzeitsgäste nehmen sich Zeit, einen ganzen Tag für das Brautpaar. Die machen sich fesch. Die gehen zum Friseur, kaufen sich ein Gewand, besorgen ein Geschenk. Meistens ist eine Übernachtung nur dabei.
Ganz genau, ja.
Und dann werden sie einfach wo 2 Stunden abgestellt und müssen warten, dass das Brautpaar wieder zurückkommt. Also ich finde das im höchsten Maße uncharmant.
Ja, das ist auch richtig so. So. Ja.
Genau. Ja. Und ein Punkt vielleicht auch noch. Es ist schon gut, wenn man ein bisschen Programm hat, aber zu viel kann wirklich zu viel sein. Mhm. Auch da muss man wirklich aufpassen, weil die Leute wollen nicht dauernd nur in der Zuschauerrolle sein, weil da werden sie einfach miert.
Da kann es Theater auch gehen.
Ganz genau, sondern es wollen die Leute einfach selber kommunizieren, selber einen Spaß haben, tanzen, was trinken, gemütlich sein und nicht immer wieder wem zuschauen, der da 3/4 Stunde irgendein PowerPoint vorstellt und das vielleicht 3-mal am Abend, also das geht gar nicht. Mhm. Es ist einfach so wichtig, dass die Menschen Zeit und Raum haben für Kommunikation, weil dann entsteht Stimmung. Und das ist das, was die Leute wollen. Die wollen eine super Stimmung haben, dass die Leute alle sich wohlfühlen, dass alle lustig sind und dann Spaß haben miteinander und tanzen und lachen. Und das sind die Feste, über die dann gesprochen wird.
Ja, das sehe ich auch so, glaube ich. Und wenn wir gerade da dabei sind, eben ein bisschen genießen und eben Kommunikation und eben Spaß haben. Wie siehst denn du jetzt die Trends für die kommenden Jahre oder für die Hochzeiten? Zeichnet sich da schon irgendwas ab? Gibt es da schon irgendwas, was Neues? Irgendwelche neuen, weiß ich nicht, Farben oder irgendwelche neuen Konzepte? Oder bleibt die Hochzeit so, wie es jetzt war, so ein Event? Oder geht man wieder zurück zu kleineren Feierlichkeiten? Wie siehst du das? Oder wie glaubst du, dass sich das entwickelt?
Also es gibt schon ein paar Sachen, die sich entwickeln, die anders, schön langsam anders werden wie früher. Das sind 2 Punkte. Eins natürlich auch die Nachhaltigkeit, weil gerade die jungen Leute denken da wirklich anders drüber.
Ja.
Und da kann man, ich sag mal, von der Papeterie über Dekoration einfach nachdenken, was tun wir denn, was muss sein, was muss nicht sein. Weil es ist echt nicht notwendig, dass 120 Kirchenheftel hinterher weggeschmissen werden.
Ja.
Nimmt ja keiner mehr mit, ist ja nicht mehr so wie früher. Und oder genauso die Safety Date, die kann man wirklich ohne Probleme mit digital verschicken.
Ja, das kriegt man per WhatsApp mittlerweile oder per E-Mail.
Das ist voll in Ordnung und die Hochzeitseinladung dann auf recyceltem Papier.
Genau.
Da kann man wirklich sehr, sehr viel nachhaltig machen und das dann auch die jungen Leute, dass sie über das nachdenken. Digitale Fotowall statt der Einwegkamera, die es da wieder wegschmeißt, die wieder so viel Müll sorgt.
Ja, also das heißt, Nachhaltigkeit siehst du als großes Thema für die zukünftigen Hochzeiten?
Sehr absolut als Thema. Über das ist früher einfach nicht geredet worden, nicht nachgedacht worden, aber das
war,
ist sehr
wohl
ein Thema.
War auch nicht so ein Thema.
Ganz
genau. Ist richtig.
Ja. Was ich auch feststelle, ist, dass es wieder viel mehr Hochzeitsvideos gibt als wie früher.
Ja.
Das kommt einfach durch Instagram. Alle wollen so kleine Trailer und das ist ja so, dass die Videos jetzt nicht mehr so langatmig geschnitten werden, wie es früher war, dass man 3/4 Stunde dort sitzen muss. Das schaut sich keiner an.
Ja, ja.
Aber so kurze Spots, die man eben dann über Instagram und so auch verschicken kann.
Ja, da die dauern 2-3 Minuten, das habe ich auch schon gesehen. Auch mit Drohnen wird da gearbeitet. Ganz, ganz coole Sachen gibt es da mittlerweile.
Ganz genau, ganz genau. Und das sind wirklich toll. Und das kommt eben aus dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte her. Was ich glaube, was weiterhin sein wird, ist, dass die Hochzeiten immer individueller werden.
Ja.
Oder individueller bleiben, weil sie sind eh schon sehr, sehr individuell. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Brautpaare, die jetzt eigentlich durch die Pandemie ein bisschen auch die Legitimation mitbekommen haben, dass ganz kleine Hochzeiten absolut
in Ordnung sind. Ja.
Da braucht man sich jetzt keinen Gedanken drüber machen, das ist gesellschaftsfähig, klein zu heiraten. Mhm. Und es gibt Brautpaare, die lieben das und die brauchen sich jetzt auch keine Ausrede mehr suchen, weil das ist okay, wenn man das macht.
Das stimmt. Und wie schaut es aus mit so Destination-Hochzeiten? Planst du da recht viel auch im Ausland oder hast du mehr Brautpaare, die in Österreich heiraten?
Also wir sind die Destination. Ich meine, was gibt es denn bitte Schöneres?
Na, sowieso am Traunsee, um Gottes Willen, ja klar.
So, jetzt kann man gut, das ist wirklich eine der beliebtesten Hochzeitsdestinations und wir haben Brautpaare aus aller Welt.
Die nach Oberösterreich kommen.
Ganz genau, die zu uns kommen und einfach diese Berg- und Seenlandschaft lieben und genau in dem Panorama heiraten wollen. Auch das ist ein Trend, dass man die Natur immer mehr einbezieht und nicht wie früher einfach irgendwo in der Location eine und passt schon, sondern man will viel draußen machen.
Ja.
Das ist auch ein bisschen neu seit der Pandemie. Ich habe es immer schon gehabt, weil ich bin selber Outdoor-Mensch und liebe Outdoor-Hochzeiten. Und wir machen auch bei mir zum Beispiel auf Schloss Traunsee irrsinnig viel immer im Freien, so viel wie geht.
Ja.
Von der Zeremonie angefangen, Agape, und dann sogar nach dem Hochzeitsessen wieder raus und dort dann die Party beginnen lassen im Dämmerlicht, in der Abendsonne. Das ist wirklich
schön.
Schöner geht's gar nicht.
Das sehe ich schon richtig vor mir, vor meinem geistigen Auge. Du, Gabi, aber jetzt frage ich dich eine letzte Frage, bevor wir dann zu unserem Schlusspunkt kommen. Und zwar, nämlich jetzt auch wirklich provokativ, es gibt ja auch viele Anbieter für solche Do-it-yourself-Hochzeiten. Ne? Was hältst du davon? Kann man das auch wirklich schaffen oder braucht es einfach einen Profi?
Na, natürlich kann man Hochzeit selber organisieren, planen und durchführen. Selbstverständlich überhaupt, wenn man ein bisschen ein Gespür hat dafür und wenn man gute Kontakte hat und wenn man Zeit hat und wenn man es auch gern tut. Das ist einfach wichtig. Weil wenn man sich alles selber macht, dann ist man halt auch für alles zuständig. Und da würde ich dann wieder den Tipp geben, Planung, Vorbereitungszeit, wenn es das mit Freude macht, auf alle Fälle kann man das gut schaffen. Aber für den Hochzeitstag würde ich wirklich empfehlen, dass man sich jemanden sucht, der dann die Fäden in der Hand hat. Es muss nicht zwingend eine Hochzeitsplanerin sein oder ein Hochzeitsplaner, aber es sollte auf alle Fälle jemand sein, der emotional nicht zu nahe steht.
Ja.
Also bitte nicht die Mamas, bitte nicht die Schwestern, bitte nicht die Trauzeugen.
Die sind alle viel zu nervös und da gibt es immer wieder irgendwelche Reibereien, kann ich mir vorstellen, oder?
Naja, nicht nur das, sondern die wollen ja einfach auch mit Herz und Liebe und Emotionen beim Fest dabei sein.
Genau.
Und nicht zuständig sein für das, was da gerade hinterm Haus passiert, weil da gerade, weiß ich nicht, irgendwas brennt worden ist oder sonst irgendwas. Ja, gibt's alles.
Ja, klar.
Und ich glaube, wenn man nämlich das hat, dass man wen hat, der da mit Sicherheit und mit Sorgfalt und mit Liebe und auch mit Kompetenz und mit Diplomatie da ist, der die Leitern alle handelt und der das alles schaut, dass das alles gut läuft, dann kann man den Hochzeitstag richtig genießen, weil sonst ist wirklich schade ums ganze Geld, was man in die Hochzeit investiert.
Das stimmt. Gabi, jetzt sage ich aber ein großes Danke als erster Gast bei mir in unserem Podcast. Und jetzt möchte ich schon noch sagen, magst unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch noch verraten, wo sie dich und deine Firma finden können, wie sie dich kontaktieren können, wo du vertreten bist, auf welchen Plattformen, über Instagram. Wir werden das natürlich auch in unseren Shownotes verlinken. Aber sag einfach jetzt einmal, wer, wo, was, Eckdaten.
Ja, ich bin die Gabi Socher. Ich bin in Gmunden zu Hause und man findet mich sehr, sehr oft im wunderschönen Schloss Traunsee, für das ich seit ein paar Jahren jetzt auch zuständig sein darf und dort die Brautpaare betreuen darf. Auf Instagram bin ich ganz ein kleines bisschen, da habe ich einfach noch nicht die Zeit gefunden und bin noch immer zu viel in der realen Welt unterwegs. Aber man findet mich auf sagjaab.at bald wieder. Wenn meine Website wieder aktuell ist. Die schläft auch zur Zeit, weil es einfach zu viel zu tun ist.
Wenn so viel Arbeit ist, dann irgendwas bleibt dann natürlich auf der Strecke.
Ganz genau.
Das ist klar.
Aber man findet mich auf www.sagjaimsalzkammergut.at. Das ist die Hochzeitsgemeinschaft, die ich 2012 gegründet habe. Und die ist ganz speziell für Brautpaare, die bei uns in der Region heiraten, und zwar ohne Hochzeitsplanerin. Genau. Weil dort finden sie eben die ganzen Dienstleister, die ich über Jahrzehnte jetzt schon gesammelt habe und die wirklich großartig sind für Brautpaare. Und das ist wirklich eine super Hilfestellung. Und dort findet man auch mich und sage ja im Salzkammergut, das sind die mit dem weißen Ja-Buchstaben.
Genau, hast das du halt extra mit, haben wir da vor uns liegen.
Ganz genau, das ist unser Markenzeichen und so wird man mich auch finden.
Ja, perfekt, liebe Gabi. Das war jetzt unser Gespräch mit Gabi Socher, Wedding-Plannerin der ersten Stunde. Ich finde das eine sehr faszinierende Reise in die Welt der Wedding-Planner. Wir hoffen, dass euch diese Einblicke gefallen haben, dass ihr wertvolle Tipps bekommen habt für eure eigene Hochzeitsplanung. Und in der nächsten Folge wartet wieder etwas ganz Besonderes auf euch. Wir teilen die ultimative Hochzeitscheckliste, damit ihr bei der Planung absolut nichts vergesst und alles dabei ist. Bleibt also dran, bis zum nächsten Mal bei Ja und Jetzt. Und wenn ihr Fragen habt an Gabi oder Anregungen für Themen, die wir im Podcast besprechen sollen, dann schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal Ja und Jetzt unterstrich Hochzeitspodcast. Bis bald auf Gunskirchen und dem Podcaststudio.
Bis bald.